Herzlich willkommen zu Das macht dann der Hausarzt. Ich bin Anna.
Und ich bin Gil.
Und wir sind zwei junge niedergelassene Hausärztinnen im Bergischen Land. Und hier zum ersten Mal unser Disclaimer. Auch wenn wir hier in diesem Podcast über Medizin sprechen. Der Podcast ersetzt keinen Arztbesuch oder eine medizinische Beratung. Wenn ihr unsicher seid oder Beschwerden habt, sucht bitte ärztlichen Rat. Genau. Das dazu.
Man muss sich ja absichern.
Ja, also das ersetzt natürlich das nicht und ich vermute, dass das auch jeder irgendwo weiß, aber sicher ist sicher. Wir haben noch eine Feedback-Frage.
Genau, beziehungsweise eine Frage wirklich. Das war bei Spotify, hatte uns eine Folge kommentiert. Es ging über die Folge, warum man nicht alles auf rosa aufschreiben kann, sondern auch mal auf grün oder auf blau. Und da kam die Frage, warum man für manche Medikamente ein Rezept braucht, obwohl es dann doch nicht von der Kasse übernommen wird. Möchtest du da was sagen?
Ja, also es ist ja so, dass nicht alle Arzneimittel einfach frei verkäuflich sind, sondern dass man eben für bestimmte Arzneimittel, die verschreibungspflichtig sind, wie zum Beispiel in diesem Fall die Pille, ein Rezept braucht. Und trotzdem kann es sein, dass die gesetzliche Krankenversicherung oder auch die private Krankenversicherung dieses Medikament nicht bezahlt. Nichtsdestotrotz wird man dafür immer ein Rezept brauchen. Heißt, da bekommt man dann ein Privatrezept in dem Fall.
Und das ist in dem Fall dann auch wichtig, weil eine Pille hat natürlich auch bestimmte Interaktion mit anderen Medikamenten, bestimmte Kontraindikationen, bestimmte Indikationen. Und da sollte vorher alles vom Arzt abgeklärt werden, ob es möglich ist, die aufzuschreiben.
Okay. Ich hoffe, die Frage wurde damit suffizient beantwortet.
Das hoffe ich auch. Ansonsten nochmal nachfragen. Wir geben unser Bestes zu beantworten. Welches Thema haben wir heute mitgebracht?
Heute haben wir das Thema Blutfette. Ja, oder eben auch die Behandlung davon.
Oder fettartige Stoffe im Blut.
Genau, da haben wir ja häufiger schon mal drüber geredet in den vorherigen Podcast-Folgen, dass das auch in der Sprechstunde ein häufiges Thema ist, einfach die Beratungsanlässe zu den Fetten im Blut. Was wäre denn da so für dich ein typischer Beratungsanlass in der Sprechstunde?
Das ist ganz unterschiedlich. Also meistens kommt das Thema auf, wenn man ein Check-up macht, also eine Gesundheitsuntersuchung, und man da die Standard-Blutuntersuchung macht, die von der KV ist ja auch Cholesterin mit drin. Also wir sprechen jetzt eigentlich über Cholesterin und Triglyceride. Oder wenn andere Menschen irgendwie auf Instagram irgendwelche Influencer folgen, die dann über Cholesterin oder andere fettartige Stoffe im Blut. In Zukunft sollen wir einfach Blutfette sagen, das ist, glaube ich, einfacher und kürzer. wenn die darüber gesprochen haben und ja irgendwelche Rückfragen haben. Mhm. Das sind eigentlich so die zwei Hauptgründe, weshalb wir darüber sprechen. Bei dir?
Ja, ähnlich. Auch auf jeden Fall immer bei den Check-up-Untersuchungen, denn da, wie du ja gerade schon gesagt hast, ist das ein Bestandteil der Blutkontrolle. Lifestyle-Anfragen sind ab und an mal, also als Beispiel, jemand ist übergewichtig und fragt, naja, wie ist das denn mit meinen Blutfetten, was kann man denn da machen, muss man da was machen? Oder
das habe ich auch.
Jemand hat von jemandem aus der Familie gehört, dass eben das Familienmitglied hohe Blutfette hat und möchte das jetzt bei sich selber einmal wissen und möchte wissen, ob das einen Einfluss hat auf sein Leben oder ihr Leben. Und was auch häufiger mal ist, ist, dass das natürlich Beratungsanlass ist bei Patienten mit anderen Grunderkrankungen, die auch Herz-Kreislauf beeinflussend sind. Na, also zum Beispiel mit einer Herz-Kranz-Gefäß-Erkrankung oder mit einem Zustand nach einem Schlaganfall. Da spricht man dann auch über das Thema.
Ja, das sind auch noch gute Punkte.
Oder der Klassiker, Menschen, die festgestellt haben oder wo festgestellt wurde, dass eben auch Kalk zum Beispiel in den Halsgefäßen sitzt.
Ja, aber meistens, finde ich, ist das die Folge aus erhöhten Cholesterinwerten. Also ich habe selten, dass die kommen und sagen, ich habe Kalk oder ich habe Atherosklerose in meinen Halsgefäßen. Ich möchte einmal Cholesterin checken. Die Folge habe ich selten.
Ja, es ist immer eher andersrum. Mhm. Ist ja eigentlich auch logisch, ne, dass man zum Beispiel im Screening beim Check-up feststellt, die Blutfette sind jetzt beispielsweise, das LDL-Cholesterin ist deutlich erhöht. Und dann würde man da gegebenenfalls auch ein Screening anschließen. Das ist nicht automatisch so, aber wenn da gewisse Risikofaktoren zusammenkommen. Sollen wir vielleicht mal einmal noch mal kurz erklären, was ist denn überhaupt das Cholesterin?
Ja, also das Cholesterin ist, wie gesagt, ein fettartiger Blutstoff, ein Stoff, der im Blut ist und das ganz wichtig ist für den Körper, das also jetzt nicht nur verteufelt oder sollte nicht nur verteufelt werden, weil es halt auch eine wichtige Bausubstanz ist, die wichtig ist für die Zellmembran oder Hormone, auch in der Gallensäure oder in Vitaminen ist Cholesterin vorhanden. Und dementsprechend ist das ein wichtiger Stoff. Aber es kann halt, wenn es zu viel ist, kann es dazu sorgen, dass dann das schlechte Cholesterin, das wird ja unterteilt vom guten und dem schlechten Cholesterin, dass das schlechte Cholesterin zum Beispiel in die Wände der Gefäße eingebaut werden, wodurch dann eine Verengung der Gefäße stattfinden kann und auch eine Versteifung der Gefäße stattfinden kann. Und das nennt man dann Atherosklerose und kann im schlimmsten Fall zu Schlaganfall oder Herzinfarkt führen.
Genau, das ist, glaube ich, recht einfach erklärt, so dass es jeder versteht. Ist natürlich insgesamt noch etwas komplexer, das ganze Thema, aber so kann da jeder, glaube ich, mithalten.
Ja, ich dachte einmal grob erklärt.
Ja, das ist auch gut. Dafür sind wir ja hier, dass wir hier nicht irgendwie die ganz abgefahrenen Erklärungsmethoden verwenden. Was man noch kurz dazufügen kann, ist, das wird im Labor immer aufgeschlüsselt in das Gesamtcholesterin und dann eben, wie du gerade schon gesagt hast, die beiden Unterfraktionen, das LDL und das HDL-Cholesterin. Früher, ist aber jetzt schon länger her, wurde nur das Gesamtcholesterin im Labor bestimmt. Deswegen schauen heutzutage auch noch viele Menschen eher auf das Gesamtcholesterin.
Aber das ist eigentlich nicht so aussagekräftig, weil das schlechte Cholesterin, das LDL, halt eigentlich der ausschlaggebende Faktor ist, ob man es behandelt oder nicht und nicht das Gesamtcholesterin.
Genau, LDL und HDL-Cholesterine sind einfach für die Therapieentscheidung. Ne, Frage, muss überhaupt eine Therapie stattfinden oder ist alles okay? Und wenn ja, wie sieht die Therapie aus? Dafür sind LDL und HDL wichtig. Hm. Was wären denn so Faktoren, bei denen man einen erhöhten LDL-Cholesterinwert behandeln soll?
Also es ist auf jeden Fall wichtig zu wissen, wie hoch ist das LDL. Ansonsten sind noch andere Risikofaktoren eine positive Familienanamnese. Also das bedeutet, wenn in der Familie des Patienten auch ganz viele erhöhte Cholesterinwerte haben, Gefäßerkrankungen auch in der Familie, das Alter. Also ein älterer Mann hat natürlich oder eine ältere Person hat natürlich höhere Chancen auf einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall als eine jüngere Person. Raucher haben erhöhtes Risiko, hoher Blutdruck ist nicht gut. Diabetes Typ 2, Übergewicht, also da gibt es eine Menge. Die muss man dann auch ausfragen und das mache ich dann meistens auch im Check-up, also das findet dann gleichzeitig statt.
Genau, das wäre jetzt dann quasi der nächste Punkt, wenn man mit dem Patienten die Blutwerte bespricht, dass man dann mal schaut, liegen denn noch andere Risikofaktoren vor, die es nötig machen, dass Blutfette zum Beispiel medikamentös oder auch durch Lebensstilmaßnahmen gesenkt werden. Und du hattest ja gerade noch angesprochen, das fragen auch viele Patienten, ne, liegt das denn bei uns in der Familie? Bei uns haben alle erhöhte Cholesterinwerte. Das wird sehr häufig gefragt, finde ich. Es gibt die sogenannte familiäre Hypercholesterinämie. Das ist eine Erkrankung, bei der genetisch bedingt die Cholesterinwerte sehr hoch sind, die es in einer heterozygoten und einer homozygoten Form gibt, also entweder auf einem Gen oder auf zwei Genen belegt. Da ist es allerdings so, dass bereits in der Kindheit schon die Blutfette und hier auch das LDL-Cholesterin sehr hoch sind. Es ist allerdings tatsächlich gar nicht mal so selten, diese Erkrankung. Das heißt, wenn man beim Patienten hört, dass das in der Familie doch mit deutlich erhöhten Blutfetten einhergeht, sollte man da vielleicht einmal fragen, hat da ein Screening stattgefunden auf diese familiäre Hypercholesterinämie oder muss man da was in die Wege leiten?
Mhm. Und was ist sonst dein erster Schritt bei Behandlung? Was machst du sonst? Oder wie behandelst du das? Fragen wir mal so.
Ich finde immer wichtig, einmal aufzuklären, dass Menschen wissen, was bedeutet denn überhaupt dieser Cholesterinwert oder was bedeuten diese Cholesterinwerte? Sind die für mich relevant? Sind die für mich gefährlich? Oder kann ich damit so super weiterleben, wie ich es gerade tue? Ich schaue, liegen andere Risikofaktoren vor, wo man Menschen, wenn sie jetzt erhöhte LDL-Cholesterinwerte hätten, dann raten würde, diese auch zu senken. Wenn da quasi keine Risikofaktoren vorliegen, dann kann man immer den Patienten sehr gut mit auf den Weg geben, dass man das durch eine Lebensstilanpassung auch durchaus regeln kann. Heißt, ne, man rät zu Sport, man rät zu gesunder Ernährung, dazu nicht zu rauchen. Blutdruck sollte gut eingestellt sein. Ja, und wenn es natürlich jetzt Patienten sind, die verschiedene andere Risikofaktoren noch haben, da gibt es zum Beispiel auch Scores, wo man das berechnen kann, ne, welche Dinge kommen da zusammen und ist eine Therapie indiziert. Da spricht man dann tatsächlich auch schon mal über eine medikamentöse Therapie.
Ja, und welche medikamentöse Therapie nimmst du dann in erster Instanz?
Empfohlen sind ja First Line die sogenannten Statine, die vielen Menschen etwas übel aufstoßen.
Die haben keinen guten Ruf in der Gesellschaft.
Ja, die haben leider gesellschaftlich insgesamt gefühlt eher einen schlechten Ruf.
Sind allerdings sehr schlecht drauf.
Sehr gut kontrollierte und schon lange eingesetzte Medikamente, die wirksam sind. In der Regel beginnt man mit einer Statintherapie und kontrolliert dann die Blutfette darunter nochmal. Hier tatsächlich dann, gerade auch weil das so einen schlechten Ruf hat, einfach wichtig, mit den Patienten zu sprechen, die aufzuklären, was das für ein Medikament, was macht das, warum ist das sinnvoll, dass ich das nehme, und dann im Verlauf dann die Blutfette nochmal zu kontrollieren.
Die Statine haben ja einen schlechten Ruf bei den Patienten, weil viele Angst haben, dass Muskelschmerzen entstehen. Das ist sehr bekannt, dass das verursacht werden kann. Aber wenn man jetzt wirklich mal in die Studien guckt, zeigen da eigentlich, dass diese Angst eher unbegründet ist, weil wenn man es vergleicht mit der Placebo-Gruppe, ist das ein minimaler Unterschied bei der Placebo-Gruppe und bei den Statin-Patienten. Also eigentlich nimmt sich das nicht viel. Und ansonsten verweisen wir einmal auf unseren Nebenwirkungs-Podcast, wie man das dann austesten kann, ob es wirklich die Statine sind oder nicht. Weil häufig legt sich das dann auch wieder oder es war eine Zusammenwirkung zwischen unterschiedlichen Faktoren.
Ja, ich kann das ja mal kurz zitieren. Du hattest hier eine schöne Studie gefunden, die über die in der Ärztezeitung berichtet worden ist. Den Link packen wir in die Shownotes. Der Effekt einer Statintherapie auf muskuläre Schwäche oder Schmerzen erwies sich als minimal. Zwar berichteten 27,1% der Statinpatienten, aber auch 26,6% der Placebo-Patienten über eine Episode von meist klinisch milden Muskelproblemen im Verlauf von 4,3 Jahren.
Ja, also es ist wirklich sehr, sehr, sehr gering.
Ja,
vor allem der Unterschied ist dann auch sehr, 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 sehr gering. Ja, da würde man nicht von einem statistisch signifikanten Unterschied sprechen.
Gil, du hattest auch noch eine interessante andere Studie gefunden. Willst du dazu auch noch was erzählen?
Also das war eine neue Studie aus Bonn, aus der Universität zu Bonn. Und da hatten die Beteiligten 2 Tage lang nur Haferflocken, die in Wasser gekocht sind und mit ein bisschen Gemüse oder Früchten angereichert. Und ansonsten durften die nichts anderes essen. Und da haben die gezeigt, dass bei diesen Frauen und Männern durch diese Haferkur letztendlich die LDLs, also die schlechten Cholesterinwerte, deutlich reduziert wurden. Und das hat dann 6 Wochen angehalten. Die wissen noch nicht so richtig, woran das liegt. Die denken, dass dadurch die Darmflora, also die Bakterien im Darm, verändert worden sind, wodurch dann die schlechten Cholesterine oder das Cholesterin weniger aufgenommen werden. Aber so richtig wissen sie es noch nicht. Es kommen noch Folgestudien, die das noch weiter erschließen wollen, auch um zu gucken, ob man das jetzt alle 6 Wochen so 2 Tage Kur einlassen müssen oder ob man das nur einmal macht oder wie lang der Effekt anhält. Also das ist auch noch eine relativ kleine Studie gewesen. Das waren, soweit ich weiß, 32 Teilnehmer.
Genau, also da würde man dann sagen, das Studiendesign muss man vielleicht noch mal ein bisschen
in großen Format
größer
machen,
aufziehen.
Genau. Aber das wäre natürlich extrem, wenn man dann nur 2 Tage lang so eine Haferkur macht und dann 6 Wochen Ruhe hat, und dafür keine Medikamente nehmen muss. Das ist natürlich grandios, wenn das so gehen würde.
Da wird man mal sehen, was sich da so in der Zukunft noch ergibt. Wollen wir jetzt natürlich niemanden dazu überreden, dass er jetzt die Medikamente absetzt und nur noch Haferflocken isst?
Nee, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Das ist nicht unsere Intention hier. Also es war einfach eine spannende Studie, die ich gelesen habe. Und das ist halt wirklich noch Studien. Es ist noch keine Leitlinie. Das ist noch keine Empfehlung der Medizin, das jetzt so zu machen. Sondern das ist wirklich Studie.
Ja. Aber schauen, was da noch so kommt.
Ja.
Ja.
Willst du sonst noch was zum roten Reis erzählen, weil das ist bei uns ein Thema, was häufig aufkommt. Ich weiß nicht, ob das bei
euch
auch
ist. Gar nicht so, ehrlich gesagt.
Nee? Nee. Okay. Soll ich noch kurz was dazu sagen?
Erzähl mal was zum roten Reis.
Also ich wurde häufiger gefragt, ob man anstelle von Statin, also anstelle der Medikamente, nicht auch einen roten Reis nehmen könnte, weil das soll ja auch helfen, um die Cholesterinwerte zu reduzieren. Ich bin da kein großer Fan von. Letztendlich, wenn man jetzt mal wirklich guckt, wie der rote Reis wirkt, ist es eigentlich auch der Wirkstoff Statin. Also es ist eigentlich derselbe Wirkstoff, den wir in Medikamenten geben.
Mhm.
Aber es ist ein ganz, ganz großer Unterschied zwischen dem medizinischen Statin und dem roten Reis, weil die medizinischen Statine, das ist halt Medizinprodukt, da sind bestimmte Regeln, da sind bestimmte Kontrollen, wodurch auch an jeder Pille oder jede Tablette wirklich immer gleich viel Statin anwesend ist, während rote Reistabletten halt nicht kontrolliert werden. Das ist kein Medizinprodukt, wodurch die einfach sehr wirklich die Tabletten herstellen können und sie werden einfach nicht kontrolliert. Also die können verunreinigt sein, die Dosierung können unterschiedlich stark sein. Aber die Nebenwirkungen können die gleiche sein wie bei normalem Statin. Und die Wirkung ist aber nicht garantiert wie bei den medizinischen Statinen. Deshalb breche ich eine Lanze für die Statine der Medizin.
Ja, die ja auch wirklich, ja, wie gesagt, sehr sinnvolle Medikamente sind. Gibt es denn eigentlich Studien zu diesem roten Reis?
Ja, ich habe die jetzt nicht aufgelistet. Ich habe die mal im Studium, also in der Weiterbildung, hatte mein Kollege so ein Critical Appraisal von einem Topic, also das heißt CUT, so hieß das immer in den Niederlanden. Da wird ein Thema genommen und das dann auf Studienbasis kontrolliert und erschlossen. Und da war das auch eigentlich auch schon, das ist dann wirklich, da hat er einen kleinen Systematic Review gemacht, also ist wirklich in die Studie reingegangen und hat das dann erörtert. Und daher kenne ich auch die Ergebnisse, dass das halt sehr ungenau ist.
Ja.
Ich habe jetzt das nicht nochmal aufgesucht, das hatte ich noch im Kopf aus der Weiterbildung.
Alles klar. Was wir vielleicht nochmal kurz ansprechen könnten, ist, es gibt ja seltene Fälle, wo wirklich Patienten die Statine dann nicht vertragen. Bei sowas sollte man dann auf jeden Fall nochmal mit seinem Arzt oder seine Ärztin sprechen. Es gibt auch andere Medikamente, die man dann einsetzen kann. Oder manchmal reichen die Statine auch alleine nicht aus, um den Blutfettwert, den LDL-Wert suffizient zu senken. Dann kombiniert man das auch schon mal. Da gibt es viele Möglichkeiten, gut zu helfen. Und in ganz, ganz seltenen Fällen, wenn es wirklich überhaupt gar nicht klappt, dann schickt man die Patienten weiter in eine sogenannte Lipid-Sprechstunde.
Ja, genau. Okay, und dann ganz zum Schluss vielleicht noch, es gibt auch noch zwei Werte, die sind relativ, ja, in Anführungsstrichen neu, das Lipoprotein A und Apoprotein B. Das sind noch zwei Werte, die auch bei mir in der Sprechstunde häufiger jetzt angefordert wurden, beziehungsweise erfragt wurden, ob man die auch mit abnehmen kann. Das sind IGE-Leistungen, also die wird nicht von der Kasse bisher übernommen, obwohl die trotzdem sinnvoll sind, meiner Meinung nach. Das sind beides Proteine, die das Risiko auf koronäre Herzerkrankungen und Arteriosklerose spezifizieren und wie streng man mit dem LDL-Wert eigentlich umgehen soll. Wichtig ist, dass auch wenn die einmal erhöht sind, die Werte, dass das auch, dass man gucken muss, ob noch andere Beschwerden vorhanden sind, wie zum Beispiel Infektionen oder ein Herzinfarkt in der Vergangenheit ist oder solche Sachen, weil auch die können diese Werte erhöhen. Und aber trotzdem ist es sinnvoll, die einmal abzunehmen, weil die halt eine Risikoeinschätzung vereinfachen oder nochmal genauer machen.
Wird das in der Leitlinie auch empfohlen, dass man das macht?
Nee, weil die Leitlinie ist noch zu alt, meine ich. Ich gucke nochmal eben nach, aber okay, es war also nicht als Kontrolle vorgesehen. Dafür ist die Leitlinie noch zu alt.
Ja, würdest du das denn generell Menschen raten, dass sie das machen sollen? Oder würdest du eher sagen, das ist eine individuelle Entscheidung?
Es ist letztendlich eine individuelle Entscheidung, aber dadurch, das ist meistens, nimmt man das einmal im Leben ab. Wenn das sehr, sehr niedrig ist, dann hat man da das Risikoprofil eigentlich schon erschlossen. So wie ich es bisher verstanden habe, ist es wirklich so eine einmalige Kontrolle. Es sei denn, es ist erhöht, da muss man halt gucken, sind dann andere Krankheitsbilder vorhanden. Dann muss man es eventuell nochmal wiederholen, wenn die anderen Krankheitsbilder verschwunden sind. Aber ich spreche das jetzt nicht proaktiv an, aber wenn mich da einer drauf fragt, dann sage ich, würde ich machen einmal. Auch wenn es okay. jetzt nicht leitliniengerecht ist. Aber ich verdiene da kein Geld mit oder sowas. Nee.
Darum ging es jetzt ja, glaube ich, auch gar nicht. Nee, eher nee. So die Frage, ist das sinnvoll, das auch proaktiv Patienten zu empfehlen, das mal zu kontrollieren? Oder ist das eben nicht sinnvoll, weil es in keine Leitlinie steht oder weil man eben das selbst bei erhöhten Werten nicht wirklich sinnvoll interpretieren kann und dann nicht empfohlen wird, ja, wie man es behandelt?
Aber es gibt zum Beispiel eine relativ neue Studie oder eine Studie aus den USA mit einer riesigen Patientengruppe, also von 430.000 Personen waren inkludiert, was ja wirklich riesig ist. Und da geht es sogar darum, ob der ApoB-Faktor nicht sogar genauer ist als der LDL-Cholesterin als Prädiktor für Herzinfarkte. Also dementsprechend, das kann sich auch noch ändern in Zukunft, dass man nicht den LDL nimmt, sondern den ApoB. Aber das ist halt alles noch in Studien, also in Kinderschuhen. Deshalb, wir müssen uns jetzt an die Leitlinie halten. Aber dementsprechend denke ich schon, dass ApoB sinnvoll ist, mal abzunehmen.
Okay, ja, gut zu wissen. Dann würde ich mal sagen, wir schließen dieses Thema und beenden die Diskussion über die Blutfette.
Genau.
Zur Take-Home-Message kann man ja vielleicht einfach nochmal kurz zusammenfassen. Also es gibt verschiedene Cholesterin Unterarten. Wir haben jetzt hier hauptsächlich über das sogenannte LDL-Cholesterin geredet.
Also dass das LDL eigentlich erhöhte Chancen auf einen Herzinfarkt verursachen kann oder Herzgefäßerkrankung verursachen kann. Und wichtig ist, die gut einzustellen, wenn andere Risikofaktoren noch vorhanden sind. Und dass dann die erste Wahl Statine ist und dass das eigentlich auch gut vertragen wird, dass es einfach nur einen schlechten Ruf hat. Aber es ist derzeit auch ganz viel in der Forschung, dass das vielleicht in den nächsten Jahren die Leitlinie nochmal überarbeitet wird und angepasst wird. Aber das ist jetzt noch alles groß in der Forschung.
Okay, das klingt doch gut.
Okay, was hat uns die letzten 2 Wochen bewegt?
Ja, da würde ich sagen, wir uns selber. Wir waren auf einer schönen Fortbildung jetzt in der letzten Woche zusammen bei der Sportmedizin, bei der man natürlich auch nicht nur viel lernt über das Thema Sportmedizin, sondern auch sich bewegen darf. Und das hat, fand ich, sehr gut getan, hat viele neue Anregungen gegeben, auch für den Praxisalltag.
Man hat viel gelernt, es ist, muss alles noch vernetzt werden im Kopf, aber es hat super Spaß gemacht, auch mal draußen zu sein und nicht nur drin. Und ja, die Bewegung hat gut getan.
Ich finde auch, Bewegung hilft mir immer zu lernen, auch Dinge zu verinnerlichen und mir zu merken.
Deswegen, da gibt es ja auch Studien zu.
Ja, habe ich im Studium tatsächlich auch immer so gemacht. Immer so in der heißen Lernphase habe ich immer Pause gemacht für Sport. Das hat mir sehr geholfen.
Das ist auch wichtig, das wird ja auch empfohlen, dass man sagt, okay, wenn man gelernt hat, nochmal Sport machen, weil gerade diese körperliche Aktivität sorgt dafür, dass das Gehirn sich besser umwandeln kann und neue Synapsen machen kann und dadurch besser das Gelernte behält.
Okay, ja, dann.
Aber dementsprechend haben wir nicht so viel Neues aus der Hausarztpraxis, ne?
Genau, weil wir waren ja nicht da. Mal gucken, was jetzt in der nächsten Woche wieder los ist.
Ich bin mal gespannt. Ich war noch nicht in der Praxis. Ich befürchte, dass da noch Sachen auf mich warten.
Ja, aber ich habe gerade schon mal ins E-Mail-Postfach gespäht.
Oh je, ich habe das noch nicht gemacht. Ich habe mich noch nicht getraut. Okay. Ich dachte, ich feiere gleich erstmal weiter Karneval. Oder ich fange mal an, Karneval zu feiern, sagen wir mal so.
Dann wünsche ich dir noch einen ganz schönen Karneval.
Dankeschön.
Bei Feedback und Themenvorschlägen schreibt uns gerne unter dasmachtdannderhausarzt@gmail.com oder zum Beispiel auch auf Instagram unter dasmachtdannderhausarzt, alles mit Unterstrich. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr unserem Podcast eine Bewertung gebt und dem Podcast folgt.
Und damit sagen wir,
um den Rest kümmert sich dann der Hausarzt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.